Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu, bei mir der Herr Monoxid. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Du warst jetzt schon so lange nicht mehr dabei, dass man dich gerade nochmal vorstellen müsste. Du bist natürlich fleißiger Podcaster, fleißiger Radiomensch, hast einige Podcast-Projekte am Start, warst natürlich auch mit mir damals zusammen bei Superlevel und hast den Indie-Fresse-Podcast gemacht mit Dennis zusammen und
Das war noch Zeit damals
im geheimen Superlevel-Chat. Und erzähl mal, was machst du gerade wieder für Podcasts? Du hast ja einen alten Podcast wiederbelebt sozusagen.
Ne? Genau, also die, wir könnten jetzt eine ganze Stunde mit meinen verschiedenen Podcasts putzen. Nein, das ist Quatsch. Der Podcast, muss man auch dazu sagen, ja, der fällt immer manchmal so ein bisschen unter den Tisch, weil der in einer ganz anderen Sphäre spielt. Aber der Podcast, der nie unterbrochen worden war, den es immer gibt, ist die Rechtsbelehrung.
Die, ne? Ich übrigens sehr großer Fan bin übrigens.
Genau, da spreche ich mit einem Rechtsanwalt immer so so Dingenskram. Und das andere ist der Weisheit, diese einstündige Unterhaltungsshow, die ja letztes Jahr zu Ende gegangen war, weil die Beteiligten nicht mehr so viel Bock drauf hatten. Und da habe ich jetzt die komplette Besetzung austauschen können mit neuen Freiwilligen, mit neuen Irren. Und da geht es weiter, also alle zwei Wochen eine Stunde über Gott und die Welt. Und außerdem mit Dennis von In die Fresse machen wir jetzt den Casually Cast. Der gibt zwar erst die Folge 0, aber das steht schon fest, dass der weitergehen wird.
Und mit der guten Ray.
Und mit der guten Ray und mit der guten Frau Schäfer.
Genau.
Die Weltmeisterin in Rules.
Also genau, die hatten wir ja neulich auch.
Und Cardcrawl und überhaupt in allem eigentlich.
Und Casualty hört man vom Namen schon raus. Da ihr wollt quasi Spiele.
Nicht Casualty.
Nicht Casualty. Aber das wäre auch ein guter
Casualty.
Name.
Casualty wäre eher so eine Art Ego-Shooter.
Ja, Casually. Aber da habt ihr als Prämisse quasi Spiele auch so den Leuten näher zu bringen, die nicht Core-Gamer sind. Habe ich das richtig verstanden?
Naja, das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir aus dem Radio mitbringen, wo Dennis und ich ja arbeiten, nämlich dieses es sozusagen so erklären, dass du nicht Bescheid wissen musst und es reicht, dass du interessiert bist. Mhm. Wir wissen noch nicht, ob das klappt. Also wir sind bei einer ersten Folge zum Beispiel großartig daran gescheitert, das fürs Comic Saga zu machen. Aber wir wollen es versuchen.
Und geht nicht nur um Spiele dann folglich.
Genau, Comics und Spiele.
Gut. Aber heute geht's um Spiele. Angespielt gibt's aber auch noch, oder? Dein
reiner. Genau, das ist halt sozusagen, das ist der Spiele-Podcast, der halt immer so, wenn ich gerade mal Zeit habe und was lange gespielt habe, den nächsten wird's zu Witcher geben, dann gibt's es mal, aber nicht mehr so häufig wie früher.
Ja. Aber du spielst noch. Und unter anderem spielst du auch das Spiel, über das wir heute reden. Das habe ich schon länger auf dem iPhone. Gibt es inzwischen aber auch für Android und iPad und so weiter. Ich habe es auf dem iPhone viel gespielt und dann habe ich es aber irgendwie wieder vergessen und jetzt im Urlaub just wieder ausgepackt, weil ich dachte, das habe ich jetzt irgendwie sehr, sehr viel Lust, das da mal wieder reinzugucken, weil mir aufgefallen ist, dass wir da noch gar keinen Podcast drüber hatten. Und dann habe ich gesehen,
was?
Dass du auch darüber getwittert hast. Und dann dachte ich, dir packe ich die Gelegenheit beim Schopfe. Die Rede ist von Hoplite, Hoplite geschrieben, also wie so eine blöde Cola-Light. Eben nicht, sondern mit Lite geschrieben. Kommt aber aus dem griechischen Hoplit. Also das ist, glaube ich, eine Bezeichnung für einen speerbewaffneten Schildträger oder irgendwie sowas in der Art, gell? Die titelgebende Figur. Also Hoplite. Ich würde mal schätzen, man spricht Hoplite aus auf Englisch.
Wahrscheinlich, ja. Was für mich, ich muss ja mal an Bier denken, ne? Also so vorher so Hopfen.
Genau.
Und dann so light, also so leicht Bier. Das ist total
Quatsch. Erklär doch mal in ein paar Zügen, was das für eine Art von Spiel ist.
Es ist ein Roguelike-Strategie-Rätselspiel. Also was man hat, ist ein sechseckiges Spielfeld, das aus sechseckigen Feldern besteht.
Logisch,
ja. Und zwar, oh Gott, das könnte man natürlich auch, ich glaube, eine Kante ist fünf Felder lang, glaube ich. Und über die bewegt man sich schrittweise und dann gibt es da verschiedene Monstertypen. Und man muss, letztendlich geht es nur darum, den Ausgang zu erreichen. Man kann diese Monster halt tot machen oder nicht und hat dafür verschiedene Skills. Und es ist im Prinzip wirklich, naja, also nicht ein Actionspiel, sondern wirklich eher sozusagen wie so eine Art Schach, weil du halt vorgegebene Züge und Möglichkeiten hast und dich halt durch dieses Ding navigieren musst. Und es ist deswegen ein Roguelike, weil die Level jeweils zufällig erwürfelt werden.
Genau, also prozedural errechnet, es gibt halt normale Steinfelder und es gibt Lavafelder. Und da gibt's so einen kleinen Pfad, aber das ist jetzt nicht sonderlich schwer zum Ausgang zu kommen, was den Levelaufbau angeht. Also da gibt's eigentlich keine großen Hindernisse oder sowas, aber sehr viele Feinde, die unterschiedlich sich dir in den Weg stellen. So geht der Satz zu Ende. Also es gibt normale Schwertkämpfer quasi, die ziehen einfach immer und schlagen, wenn du in der Nähe bist. Es gibt was Pfeil- und Bogenschützen, glaube ich, gell, die einfach über eine weite Entfernung schießen, und Zauberer, die dann so einen Feuerstrahl haben. Und wie bei so einem klassischen Rundenstrategiespiel, wie früher eigentlich auch, wie so bei Battle Isle oder so, kannst du quasi diese Einheiten antippen, um zu sehen, wo ihre Range liegt, also wie weit sie schießen können, um quasi so deinen nächsten Zug zu planen.
Und das hört sich total einfach an, aber das Spiel hat dann so ganz kleine Details, die so eine Ecke kniffliger machen. Also was ich zum Beispiel voll lange nicht verstanden habe, ist, man kann Monster töten, indem man geradeaus auf sie zuläuft. Das nennt sich Lunge, also dann steckt man den Speer quasi so eingeschlagen in das Monster rein. Und wenn man an einem Monster vorbeiläuft, dann geht das auch. Und ich habe das überhaupt nicht geschnallt. Ich hab voll lange nicht geschnallt, dass das, wenn ich an so einem Monster vorbeilaufe, also das heißt, ich stehe an einem Monster dran, das ist sozusagen, also es gibt, wir berühren diese Felder, und ich gehe auf ein Feld, das auch das Monster berührt, dann ist das Monster auch tot. Oder dass es so Feinheiten gibt wie, die Bogenschützen schießen nicht auf dich, wenn du direkt neben ihnen stehst.
Genau, und die haben einen so einen Feldradius, den sie Abstand brauchen von dir. Ja.
Und die Magier schießen nicht auf dich, wenn sie mit ihrem Magierfeuerstrahl noch ein anderes Monster treffen würden. Das habe ich auch vor lange nicht geschnallt.
Das sind so die Feinheiten, aber das ist auch das, was genau den Reiz ausmacht, weil man kann es ja super locker flockig losspielen, aber was wir gar nicht gesagt haben, es ist ein Permadeath-Spiel. Also man hat eine kleine Lebensenergieanzeige, aber wenn die sich zu Ende neigt und du keine Energie mehr hast, dann bist du einfach platt und fängst von vorne an. Also typisch Roguelike eben. Ziel ist es, einfach so tief wie möglich in den Dungeon vorzudringen, und man kann es auch so gesehen durchspielen. Also in erster Linie ist es eine Highscore-Jagd, würde ich sagen, dass man eben so weit kommt, wie man es schafft mit seinem Skillset, aber man kann auch den, was ist es, da ist so ein magischer Kelch oder irgendwas, den man auf so ein Portal stellt.
Also sowas in bitte! Der Art. Das ist das goldene Vlies.
Das goldene Vlies, ja. Ich denke da immer an eine Vliesjacke. Ich denke da immer an so eine Vliesjacke.
Ja, ist ja auch richtig. Ja, aber das sozusagen, also durchgespielt ist nur so, das Spiel tut nur so. Ne? Das ist so dieses so, okay, wenn du in Level 16 kommst und das goldene Vlies hast und damit zum Ausgangsteleport gehst, dann hast du quasi das Rätsel gelöst. Aber das ist sozusagen nur durchspielen für Luschen, weil dann guckst du dir an, was für Achievements das Spiel macht, und das Spiel sagt so, ja, schaff doch bitte das Spiel dreimal hintereinander mit einer verschiedenen Varianz von Skills, oder komm bis Level 27 oder benutze keine Zusatzskills, und das ist dann schon richtig hart.
Ja. Und das muss man auch sagen, es wird dir natürlich auch ein bisschen leichter gemacht, indem du pro Level einen zusätzlichen Skill aussuchen kannst. Es gibt dann immer so einen Tempel. Das heißt, meistens geht man da erst hin, hängt ein bisschen so von der Art ab, wie die Feinde stehen. Aber wenn man den berührt, setzt man quasi eine Runde aus und darf sich dann zum Beispiel beim Temple of Ares oder was gibt's noch, also alle möglichen
Apollo
genau. Die sind immer so ein bisschen thematisch. Also Ares ist dann natürlich in erster Linie eher Kampf ausgerichtet, der Kriegsgott. Da kriegst du dann eben zum Beispiel eine stärkere Durchschlagskraft von deinem Speer, dass der durch Feinde durchschießt, oder was gibt's noch? Man kann natürlich auch einfach sich heilen, man kann mehr Lebensenergie dazu nehmen. Man kann auch Lebensenergie opfern, das finde ich auch einen ganz cleveren Mechanismus, um zum Beispiel mehr Energie zu haben. Also man kann Lebensenergie eintauschen, um eine andere Fähigkeit zu verstärken.
Genau, es gibt im Prinzip sozusagen ein paar Bereiche, nämlich man kann springen, das kann man verstärken. Es gibt so einen Shield Bash, da kann man Dinge oder Bomben wegstoßen, die andere Monster auf einen werfen, und halt diese Waffe. Und die, also man hat quasi so ein oder zwei Skill-Ebenen, gibt es kostenlos. Danach muss man dann genau ein Herz abgeben.
Und das macht's, finde ich, sehr reizvoll, weil man dadurch auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten hat, sich diesem Spiel zu nähern. Also man, weißt du, wie ich meine? Also man hat dann immer so, okay, jetzt probiere ich mal einen Ansatz mit ganz viel Lebensenergie. Oder man stirbt dann wieder, und dann sagt man, okay, jetzt, ich probiere jetzt mal einfach den Speer irgendwie komplett auszubauen. Und dadurch hat man sehr viel Varianz, um Taktiken auszuprobieren, und merkt dann auch immer sehr schnell, was einem liegt oder wie man besser vorankommt oder welche Movesets irgendwie einem besser liegen und besser funktionieren.
Ja, es ist ja nur am Anfang so, dass man andersrum. Es wird ja irgendwann auch zur Herausforderung, welche Skills du überhaupt bekommst, weil du hast verschiedene Achievements in dem Spiel, und wenn du die schaffst, dann kriegst du ein neues Skill dazu. Du kriegst aber Skills nur in den ersten 15 Leveln und irgendwann sind es mehr Skills, die du theoretisch haben könntest, als sie das Spiel anbieten kann in diesen Tempeln. Und dann wird tatsächlich der Durchlauf immer nochmal unterschiedlich, je nachdem, welche Skills da gerade angeboten werden. Das macht's auch nochmal anders.
Weil die Tempel zufällig sind, meinst du jetzt auch,
ja,
oder?
Ja, genau. Also die Auswahl der Skills, die anbieten, ist zufällig.
Ja, und dann auch immer so zu überlegen, okay, heile ich mich jetzt oder riskiere ich es nochmal quasi eine Runde, weil dieser Skill, der gerade angeboten wird, irgendwie besonders reizvoll ist, oder setze ich den aus, weil ich mich jetzt halt auf Nummer sicher gehe und heile. Und dann ärgert man sich, wenn man dann im nächsten Abschnitt dann doch irgendwie stirbt.
Also heilen mache ich tatsächlich fast gar nicht mehr.
Ja, aber nur ab und zu muss man es vielleicht dann doch mal machen.
Nee, weil die es gibt im Level Nummer 4 oder 6 gibt es immer den Skill, wenn du 3 Monster am Stück tötest, kriegst du ein Herz dazu. Dann wird ein verloren gegangenes Herz wieder aufgefüllt. Und das muss man eigentlich machen, weil man dann sozusagen, weil dieses sich im Tempel heilen, ist halt einmal ein Skill verschwenden. Ist
zu kostbar, ja.
Ja, und dann ist auch tatsächlich, also der Weg, viele Herzen zu nehmen, hat sich auch für mich als Quatsch herausgestellt. Man kann sich so, ich baue meine Lebensleiste aus und habe irgendwie 9000 Herzen am Ende. Aber letztlich ist es so, gerade in späteren Leveln, wenn du erstmal anfängst, Schaden zu nehmen, dann hast du eigentlich schon verloren. Das ist halt noch egal. Und deswegen ist es so gut, man kann halt so 3 oder 4 Herzen haben, weil so einmal, so einen Schaden mal in Kauf nehmen können, ist schon ganz geil. Aber wenn es sozusagen so richtig hart ist und du wirklich anfängst, so im Fünferbereich Schaden zu nehmen, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Also lieber die Skills haben, die man braucht, also lieber die Skills haben, die verhindern, dass man überhaupt Schaden nimmt, als irgendwie Lebensleiste ausbauen. Habe ich gelesen, habe ich ausprobiert, funktioniert super.
Ja, es ist dann mit dem steigenden Beherrschen des Spiels wird es dann auch einfacher, unbeschadet durch die Level zu kommen. Weil man eben auch Sachen sieht. Also das ist ja so typische Spielmechaniken, wie du gerade gesagt hast, am Anfang tut man sich irgendwie, stellt sich voll doof an, dass man irgendwie an dem Feind nicht richtig vorbeiläuft oder nicht richtig hinläuft und dann haut der ein und man weiß gar nicht so genau warum. Oder wie du gesagt hast, dass man dann eben auch einfach so sieht, okay, dieser Magier kann mich jetzt gar nicht erwischen. Und dann rennt man ja auch durch die ersten Abschnitte regelrecht wie im Blindflug quasi durch und räumt diese Dinger leer, wo man vorher am Anfang irgendwie 2, 3 Schaden genommen hat. Und das ist ja auch das Interessante daran, dass man dann immer so auf einmal diese Sprache des Spiels so versteht und dann irgendwie so klack, 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 klack. Aber dann doch halt auch in manchen Situationen dann doch wieder irgendeinen Bogenschützen übersieht und sich dann ärgert. Und es gibt ja kein Undo. Also es ist zwar ein Strategiespiel, aber man kann nicht zurück. Also ein gemachter Zug ist ein gemachter Zug. Das gehört dann auch dazu, dass man diese Fehler dann verdaut.
Lernen, leiden.
Und die richtige Herausforderung gibt's ja dann auch noch über die Challenges. Also da bekommt man dann quasi ein vorgefertigten Skilltree, nenne ich es jetzt mal. Also da hat man dann irgendwie 6 bis 10 verschiedene vorgefertigte Skills, muss die sich auch ziemlich genau angucken, weil wenn man die nicht fleißig studiert, dann hat man in den sehr herausfordernden Leveln eigentlich gar keine Chance. Man muss dann schon sehr genau einsetzen, diese Skills, dass man nach einem Sprung noch einen Zug hat. Wenn man sowas zum Beispiel jetzt überliest, dann kommt man da irgendwie gar nicht weiter.
Ja, das ist auch sowas, was das Spiel irgendwie nicht so deutlich unter die Nase reibt. Ja, es gibt hier noch diese Challenges. Also es gibt tatsächlich eine Daily Challenge, also kriegst du jeden Tag eine neue. Und dann gibt es halt irgendwie, ich glaube, 20 nochmal in normal und 20 in hart. Und das ist auch, das ist schon alles sehr gut.
Aber es hat sich auch so ein bisschen entwickelt, glaube ich, oder? Diese Challenges. Also als ich es damals frisch gespielt hatte, das war ja auch so ein aus so einer 7-Day Roguelike Challenge, habe ich gelesen. Da hat er das angefangen und da hat sich das auch wahnsinnig weiterentwickelt. Also es ist schon ziemlich gewachsen, dieses Spiel. Und hat aber eine große Fangemeinschaft, glaube ich, jetzt gewonnen. Gell? Also ich finde es richtig klasse.
Es ist auf jeden Fall super und es ist besser als andere Zeug. Ich habe zum Beispiel, als ich mal neulich gefragt habe nach anderen so Sachen, hat mir jemand Microke empfohlen. Und das ist halt also im weitesten Sinne ähnlich, als dass es da auch so rundenbasiert Schritt für Schritt und durch den Dungeon geht. Aber es ist halt nicht so gut, weil was Hauptplatz so besonders macht, ist halt wirklich dieses Skill-Ding. Ne? Du hast halt nicht nur diese 16 oder halt, wenn du willst, mehr Level, die du schreiten musst, sondern durch den Skill hast du halt so das Abwechslung, dass es einfach, es erhöht einfach den Wiederspielwert total. Ja. Und die Achievements sind auch so, dass sie ansteigen, dass du denkst, könnte das jetzt gehen oder nicht? Und am Anfang klingt es halt total unmachbar, irgendwie 3 Durchläufe und dann noch mit verschiedenen Skills, aber irgendwann kommst du an eine Stelle, wo du denkst, ja doch, das geht schon. Also es ist wirklich sehr, also das Balancing der Durchspielbarkeit ist sehr gelungen, finde ich.
Ja, und das finde ich bei so prozedural generierten Leveln auch immer schwierig zu balancen, aber man hat nie das Gefühl, dass das Spiel unfair zu einem irgendwie die Gegner platziert. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber es fühlt sich immer machbar an, auch wenn man dann vielleicht scheitert, aber man hat immer das Gefühl, dass man selber irgendwie nicht gut genug war. Und nicht,
naja, das Spiel, oh Gott, Gefühl ist immer sehr hoch.
Man hat nicht das Gefühl, da standen jetzt irgendwie 15 Pfeil- und Bogenschützen, das konnte ich ja gar nicht schaffen, weil jedes Feld abgedeckt war, sowas passiert nicht. Also das kommt auch echt nicht vor.
Indeed. Und eine kleine Sache noch, die überhaupt nichts mit dem Spielbalance zu tun hat, aber es gibt einen Legacy Mode für die Grafiken. Und ich weiß nicht, ob das Ursprungsding beim Seven, aus dem Game Jam war. Mhm. Aber da gibt's nochmal sozusagen so einen Grafikmodus, wo halt wirklich alles total super verpixelt und retro aussieht, was auch sehr schön ist.
Das ist von dieser 7-Day Roguelike Challenge, genau. Das ist das Original Grafikset.
Sehr gut.
Ja, sieht echt witzig aus. So Amstrad Style oder sowas in der Art, gell? Ja. Was wollte ich gerade noch sagen? Also mich hat's an dieses, weil du was Ähnliches gefragt oder gesucht hast, kennst du dieses 686-Hack? Daran hat's mich so ein bisschen erinnert vom
Wobei Büro ich das, her. Wobei das auch nicht so gut ist, weil ich da das Gefühl habe, das Spiel hat sich nicht so richtig im Griff. Also da kannst du tatsächlich in Level kommen, wo ich jetzt nicht beschwören könnte, dass sie unlösbar sind, wo aber mir der Schwierigkeitsgrad zumindest so stark schwankend vorkommt, dass ich sagen würde, nee, das ist nicht ganz das.
Das wollte ich mit dir gerade sagen. Das hat mich zwar auch so daran erinnert, weil es auch so, man zieht ja immer und dann zieht der Gegner und man hat auch diese Skills, die man sich dann so ausübt, aber ich finde Hoplite insgesamt einen Ticken runder und übersichtlicher.
Hoplite ist das Super Meat Boy der Strategie Roguelikes.
Wenn du meinst.
Sie dürfen mich zitieren.
Aber Super Meat Boy ist zu schnell dagegen, finde ich. Das Schach Super Meat Boy.
Nee, ich meine sozusagen, das ist für, also was Super Meat Boy für Jump'n'Runs ist, ist Hoplite für Roguelike Strategie-Dingsies.
Darauf lasse ich mich ein.
Ja. Weil das ist ja sozusagen, das war ja wirklich so. Super Meat Boy ist rausgekommen und dann, also alles, was nur im Entferntesten mit Springen zu tun hat, musste sich, was die Feinheit und das Balancing der Steuerung angeht, immer damit messen lassen. Das hat eigentlich, glaube ich, noch keiner geschafft.
Hm. Was ich auch ganz gut finde, dass man es jederzeit weglegen kann. Das ist ja nicht immer so bei Strategiespielen. Also diese Bushaltestellentauglichkeit ist hier, finde ich, total gegeben. Man kann es jederzeit irgendwie ausmachen, anmachen, schaut einen Blick wieder drauf. Selbst wenn es einen Tag später ist, schaut man sich diese Situation an und man muss nicht mehr genau wissen, was man jetzt 2-3 Züge vorher gemacht hat. Also man guckt kurz, welche Skillsets man hat und dann kann man da direkt weitermachen.
Das ist auf jeden Fall auch super.
Ja. Gut.
Ich habe nicht bereut, es zweimal gekauft zu haben. Ich habe doch ein iPhone gekauft und dann hatte ich mir ein Android-Honey geholt und habe es mir nochmal gekauft. Das war eine gute Entscheidung.
Ja, das ist ja das größte Problem beim Wechsel, oder? Dass man die ganzen Apps nicht mitnehmen kann.
Naja, nö, es ist tatsächlich kein so großes Problem, weil du holst, also wenn du von iOS zu Android wechselst, weil du denkst so, ach mal gucken, da gibt es ja ganz andere Spiele, stellst dann fest, es gibt gar keine anderen Spiele, aber die Spiele, die du auf iOS richtig gut fandest, die fandest du so richtig gut, dass du sie gerne nochmal kaufst.
Kostet ja auch nicht die Welt irgendwie 2-3 Euro oder so.
Genau.
Im App Store und im Google Play Store. Unbedingt mal reinschauen und dann danke ich dir für diesen Besuch.
Gerne, gerne.
Viel Spaß weiterhin beim Podcasten und du bist jederzeit gerne wieder zu Gast hier.
Oh, vielen Dank, ich werde darauf zurückkommen.
Ave Caesar. Nee, es war ein Grieche, oder?
Morito te salutant. Ach, das sind auch wieder die falschen. Mist.
Mist. Ciao.
Tschüss.